Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die USA haben immer noch kein Wahlergebnis, aber wir haben einen der großen amerikanischen Schriftsteller, T.C. Boyle. Was er zu all dem sagt, hören Sie gleich. Und dann zur Entspannung von beschämten Hunden, rotbeinigen Schinkenkäfern und allerlei sonst skurriler Fauna in einem illustrierten Tierleben, das zwei Meister ihres Fachs erstellt haben, der Kriminalbiologe und Podcaster Marc Bennecke und die Illustratorin Kat Menschik. Beide sind unsere Gäste. Die Wahl in den USA, ist sie entschieden oder doch nicht? Heute Morgen in aller Herrgottsfrüh stand es immer noch nicht fest, als wir einen der berühmtesten und ja auch bei uns beliebtesten US-amerikanischen Schriftsteller angerufen haben. T.C. Boyle. Er lebt in Kalifornien, Montecito bei Santa Barbara und ist für uns extra aufgeblieben. Und ich habe als erstes gefragt, wie er denn diese letzten drei Spannungstage seit Dienstag verbracht erlebt hat.
These days have been terrible, but they are the culmination of 4 years and plus, you know, we are assailed by the virus.
Diese Tage waren schrecklich, aber sie sind eben das, worauf die letzten 4 Jahre hinausliefen. Und zusätzlich zum Trump-Virus werden wir auch noch von diesem anderen Virus attackiert. Wie ich durch die letzten Tage gekommen bin, nun, das wird Ihre Hörer vielleicht nicht begeistern, aber ich habe morgens gearbeitet und jeden Nachmittag bin ich tief in die Wälder der St. Ignace Mountains gegangen. Ohne jede Kommunikation, auch kein Handy, weil ich nicht wollte, dass mein Leben von dieser verrückten Angst bestimmt wird. Es reicht mir, Radio zu hören, wenn ich wieder nach Hause komme und am nächsten Morgen die Zeitung zu lesen. Ich möchte nicht davon besessen sein.
Aber Sie haben natürlich auch davon gehört, dass der Präsident jetzt seit der Wahlnacht von Betrug spricht und er diese Wahl anfechten will, no matter what. Er möchte im Amt bleiben. Was sagen Sie dazu?
Er ist der größte Betrüger in der amerikanischen Geschichte. Ein Gauner im Oval Office, der das Amt für immer beschädigt hat, solange dieses Land existiert. Ich glaube, wir werden ihn bald los sein, aber sein Vermächtnis wird bleiben, in der ganzen Welt. Das Erste, was Präsident Joe Biden tun wird, ist, unser Land wieder ins Pariser Klimaabkommen aufnehmen zu lassen. Denn, wie sicher alle Zuhörer wissen, ist die existenzielle Bedrohung der Menschen die Erderwärmung, die sich in einer Art und Weise zeigt, die wir uns nie hätten vorstellen können und wesentlich früher als vermutet. Vergessen Sie nicht, ich bin ja derjenige, der vor 20 Jahren einen Freund der Erde über die globale Erwärmung geschrieben hat. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, wie schnell und wie gravierend uns dieses Problem erreichen würde.
Es ist ja auf des Messers Schneide. Und was glauben Sie, Mr. Boyle, wie kann denn dieser eventuell neue Präsident Ihr Land die Menschen wieder zusammenbringen, die in dieser Amtszeit von Donald Trump so auseinandergedriftet sind, dass es ja so aussieht, als stünden sich hier wirklich zwei feindliche Lager gegenüber?
Ich denke, Bidens Botschaft ist gut. Er ruft dazu auf, zusammenzukommen und sich daran zu erinnern, dass wir alle Amerikaner sind und dass der Feind nicht die gegnerische Partei ist, sondern dass es draußen in der Welt viele Feinde gibt, wie zum Beispiel Wladimir Putin, der mitgeholfen hat, das alles in Szene zu setzen und nun mit Genugtuung beobachten kann. Ob wir in der Lage sein werden, uns darauf zu besinnen, das müssen wir herausfinden. Geben Sie uns 6 Monate mit Biden als Präsidenten, in denen wir zur Normalität zurückkehren können. Vergessen Sie nicht, dass es das Lebenselixier des gegenwärtigen Bewohners des Weißen Hauses ist, für Zwietracht und Unruhe zu sorgen. Es gibt eine permanente Spannung, eine ständige Wut im Internet, in Hasssendungen, im Radio und im Fernsehen. Es wiederholt sich andauernd. Wenn das alles vielleicht möglicherweise für ein paar Monate mal Pause macht, könnten wir anfangen, einige unserer Spaltungen langsam wieder zu heilen.
Nun haben auch viele Schwarze und Latinos überraschend Donald Trump gewählt, mehr als dieser sich wohl selbst erträumt hätte. Wie erklären Sie sich diese Zustimmung?
Das verwundert mich, weil sie damit natürlich gegen ihre eigenen Interessen handeln. Aber richten wir mal den Blick auf sein riesiges Publikum aus der weißen Arbeiterklasse, die ihn gewählt haben. Sie werden von Propaganda kontrolliert und manipuliert. Diese Weißen wählen, motiviert von Rassismus und der Angst davor, dass dieses Land wirklich multikulturell werden könnte. Menschen aus Minderheiten, die ihn gewählt haben, das ist ja auch nur ein sehr geringer Anteil, fallen vermutlich auf den gleichen Trick, die gleiche Illusion rein, die Trump präsentiert. Sie wissen, wer er ist. Der Mann, der im Fernsehen war, der bei The Apprentice dabei war. Sie kennen ihn. Sie wissen nicht, wer Joe Biden ist, der sein ganzes Leben im Dienste des Staates verbracht hat. Trump dagegen ist ein angeberischer Bankrottier, der es irgendwie geschafft hat, sich in die Position des mächtigsten Mannes der Welt zu manipulieren. Sie sind also ebenfalls von Trumps Zirkus manipuliert worden.
They too have been manipulated by the circus show of Trump.
Nun hat Donald Trump in seinem Auftreten, seinem ganzen Verhalten, seiner Persönlichkeit ja einen enorm aggressiven Ton gesetzt und bei seinen Gegnern auch einen ähnlich harten Ton dann provoziert. Was glauben Sie, T.C. Boyle, wird denn dieser Sound irgendwann wieder verklingen oder wie kriegt man ihn denn aus der Öffentlichkeit, aus Amerika wieder heraus?
As I said a moment ago, once this irritant has been removed from the public eye.
Wie ich gerade schon sagte, wenn einmal diese Provokation aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden ist, wird es ein langer Weg sein, diese Spaltungen zu überwinden. Es wird schwierig sein. Als Trump 2016 zum ersten Mal gewählt wurde und zum einzigen Mal, wie ich hoffe, fragte mich auch die Presse aus Deutschland und anderen Ländern, wie ich die Situation empfand. Und ich habe Folgendes gesagt. Ich bin das Problem. Meine Weltsicht ist so, dass ich Teil einer Demokratie sein möchte. Ich glaube an Frauenrechte, an Multikulturalismus, daran, was in der Verfassung steht, an den Schutz der Umwelt und am allerwichtigsten an Bildung. Woran glaubt die andere Seite? Sie glauben daran, die Unternehmer, die sie ins Amt befördert haben, noch ein wenig reicher zu machen. Wie kann man da eine Einigung finden? Wo kommt man da zusammen? Besonders seit Trump die Gesetze des Landes missachtet, sich als über dem Gesetz stehend betrachtet, wie jeder Diktator oder Möchtegern-Diktator. Ich kann nur beten, dass er diese Wahl verliert, wonach es ja zurzeit aussieht, dass wir ihn zumindest aus unserem Sichtfeld kriegen.
And we at least remove him from our sight.
Wenn man nun diese so lange und intensiv jetzt diskutierte Spaltung Ihres Landes genauer anschaut, Mr. Boyle, dann war es in den letzten 50 Jahren ja immer so, dass es tiefe, tiefe Gräben gab zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Arm und Reich, religiös und säkular, liberal und konservativ. Und trotzdem gab es doch immer so einen gemeinsamen American Spirit. Wir sind das Land der Freiheit, wo es jeder schaffen kann. Wir sind das Land, wo jeder seinen Platz findet. War oder ist Donald Trump der große Zerstörer dieses Spirits oder ist er nur vielleicht der Katalysator und Ausdruck von Konflikten, die immer unterdrückt wurden?
Ich glaube, beide Punkte treffen zu. Ich denke schon, dass wir das überleben werden. Aber ja, er ist der Katalysator, wie Sie sagen. Er hat eine Gelegenheit ergriffen, die Not der weißen Arbeiterschicht, die in einem zunehmend technologisch geprägten Zeitalter, in dem Bildung das Allerwichtigste ist, einfach vergessen wurde. Das hat er ausgenutzt. Auch die Vorurteile hat er ausgenutzt. Aber wie schon der desaströse Präsident vor ihm, George W. Bush, der ebenfalls die prozentuale Mehrheit nicht erreichen konnte, interessiert er sich eigentlich überhaupt nicht für irgendeinen Amerikaner. Erst recht keinen Amerikaner aus der Arbeiterklasse. Wahrscheinlich hat er noch nie einen kennengelernt. Er interessiert sich nur für eine einzige Sache. Das ist sein Stand, seine Plattform, die der Republikanischen Partei. Trump. Punkt. Das ist alles, was für ihn zählt.
Trump. Period. That is all he cares about.
Was erwarten Sie nun für die nächsten Tage und Wochen?
Ich erwarte eine Auflösung des Ganzen. Trump wird nicht einfach ruhig gehen. Und sobald er erstmal ein handlungsunfähiger Präsident sein wird, wird er alles tun, was in seiner Macht steht, um uns in seinen letzten 2,5 Monaten weiter auseinanderzureißen. Er wird natürlich alle Kriminellen begnadigen, mit denen er zu tun hatte. Es stellt sich sogar verfassungsmäßig die Frage, ob er sich selbst begnadigen kann, um den vielen, vielen Verfahren zu entgehen, die in den Gerichten jetzt darauf warten, dass er sein Amt verliert. Darunter eins der Deutschen Bank. Wir werden sehen. Es wird wohl jede Menge Stress geben und Trump wird wohl wieder bankrott sein zum 5. oder 6. Mal. Ich komme da nicht mehr so ganz mit.
Zur Situation in den USA nach der Wahl. T.C. Boyle war das, der amerikanische Romancier. Vielen Dank, T.C. Boyle, für das Gespräch. Thank you, Mr. Boyle, for this conversation.
My pleasure. I must say one final thing, Joachim. To say something good about Trump. He certainly makes us talk about him, doesn't he?
Thank you so much.
Thank you very much.
Ja, das hat er wirklich geschafft, Donald Trump, dass wir über ihn reden. Und wer heute auch noch für uns echt früh aufgestanden ist, Marei Amia, sie hat uns bei der Übersetzung geholfen. Schönen Dank dafür. Wir haben jetzt ein wunderhübsch gestaltetes kleines Buch vor Augen, das heute erscheint, aber überreich an Text und Bild ist es. Kat Menschiks und des Diplombiologen Doctorerum Medicinalium Mark Benekes illustriertes Tierleben, so der ganze Titel. Und im Studio ist Kat Menschik, die inzwischen richtig bekannte Illustratorin, Zeichnerin für Magazine mit eigenen preisgekrönten Büchern. Guten Morgen, willkommen.
Guten Morgen.
Und zugeschaltet ist uns auch Mark Benecke, international bekannter Kriminalbiologe. Im Fernsehen sieht man ihn und seine spektakulären Fälle. Als Radiomann ist er über 20 Jahren jetzt ein geschätzter Kollege mit einer eigenen Kolumne im Rundfunk Berlin-Brandenburg mit riesiger Fangemeinde, jetzt auch als Podcaster. Schönen guten Tag auch Ihnen, Herr Benecke.
Ja, summ, summ, krabbel, krabbel, guten
krabbel,
Morgen.
Krabbel, krabbel, guten Morgen. Ja, Ihr Buch mit dem so barocken Titel, eben solche Rechtschreibung, also illustriert nur mit I und Tierleben mit H, das erinnert so an alte Enzyklopädien anno Dr. Eisenbart. War das so die Absicht, so dem geneigten Publikum kurios erschröckliche Tiergeschichten zu bieten?
Ja, es war zumindest eine große Verneigung vor meinen ganzen alten Tierbüchern, die ich habe seit dem 16. Jahrhundert. Und da wird genauso geredet. Es ist gar nicht immer so erschröcklich. Das gibt's auch, diese Sparte. Seit der Buchdruck erfunden wurde, gab es ja Flugblätter mit Klatsch und Tratsch. Das ist ja das Erste, was überhaupt, was es gab, so wie heute eben auch. Aber es gab auch die eher wissenschaftliche Richtung, in der, sagen wir mal, die Grenze dort gezogen wurde, wo es nur ein oder zwei Leute berichtet haben über ein Tier, beispielsweise Meerjungfrauen, Meeresbischöfe oder so. Da steht dann schon drin, also das ist nicht mehr richtig gesichert. Und weiter bin ich auch nicht gegangen. Also ich habe nur Sachen genommen, für die es Studien, Beobachtungen oder Ähnliches gibt. Und so richtig erschröcklich wird es nur bei den Haustieren, die ihre Besitzer und Besitzerinnen nach deren Tod aufessen. Aber da habe ich dann die ganze rechtsmedizinische Literatur durchgeforstet.
Jetzt sind Sie schon vorgeprescht, Herr Benecke, aber ich will erst mal Kat Menschik fragen. Also wenn Corona überhaupt mal was Gutes erzeugt hat, dann kann man sagen, ist es wenigstens dieses Buch. Sie hatten nämlich die Idee, Frau Menschik, und der erste Corona-Shutdown bot die Gelegenheit. War das wirklich so? Erzählen Sie.
Na, im Grunde war das so. Corona hat mir und auch Mark Benecke zumindest die Zeit gegeben, ganz in Ruhe an diesem Buch zu arbeiten. Allerdings haben wir begonnen zu planen, dieses Buch zusammen zu machen, schon vor gut 4 Jahren. Vor 4 Jahren habe ich Mark Benecke angeschrieben und gefragt, ob wir das machen wollen. Und er sagte, ja, sagte sofort zu, sagte, ja, das machen wir total gerne. Aber wir müssen ganz, ganz lange planen, weil ich einfach wahnsinnig beschäftigt bin. Und dann passte das jetzt aber ganz gut. Vor einem Jahr ungefähr, sagte ich, wollen wir das jetzt richtig in Angriff nehmen? Er sagt, ja, das machen wir. Und dann kam der Lockdown. Und dann hatte ich Zeit. Und Mark Benecke auch. Und schlussendlich war das so, dass wir beide 2 Monate früher als geplant fertig wurden und richtig schön Zeit hatten zu redigieren und nochmal drüber zu schauen und so.
17 Tiere und ihre Arten sind es insgesamt. Die schaffen leider nicht alle, aber ein paar wenigstens. Was steckt Mark Benecke hinter beschämten Hunden?
Das ist eine schöne Studie, die Kollegen und Kolleginnen übrigens auch in Osteuropa gemacht haben. Also nicht immer nur amerikanische Forscher und Forscherinnen. Die meisten Haustierbesitzer glauben, besonders Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen, dass sie erkennen können, ob ihr Hund irgendwas kaputt gemacht hat, wenn sie nach Hause kommen. Ob was gefressen hat, die Wurst klassischerweise früher oder was umgeworfen hat. Und dann hinterher traurig guckt. Und das ist ein klassischer Fehler auch in der Kriminalistik. Man glaubt zu wissen, was passiert und deswegen beißt sich, um bei den Tieren zu bleiben, die Katze in den Schwanz. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Tiere nur lernen, was ihre Besitzer und Besitzerinnen gerne sehen, wenn sie sich gerade aufregen. Also wenn Herrchen oder Frauchen sich aufregt und das irgendetwas mit dem Tier zu tun hat, das Tier hat aber keine Ahnung warum, weil es null Schuldempfinden hat, dann guckt es einfach genau so, wie Herrchen oder Frauchen das möchte, mit großen Augen, herabhängenden Ohren und Schultern und schaut hoch, dann regt sich Herrchen ab und schon ist wieder alles gut, denn nichts anderes möchte der Hund ja, dass Herrchen und Frauchen glücklich sind. Das Einzige, was sie nicht haben, ist irgendeine Form von Einsicht, dass das jetzt irgendwas mit der kaputten Vase oder dem gefressenen Schinken zu tun hat.
Oh, Kat Menschik und ich haben ein strahlendes Lächeln im Gesicht bei Ihnen, wenn wir hinzugehen. Und zum Mitleid heulen schön sind dann die Hunde, ja, Frau Menschik, die Sie gezeichnet haben. Entschuldigen Sie, die vielleicht doofe Frage, ich kann überhaupt nicht malen. Wie zeichnet man denn Hunde, die sich schämen?
Naja, ich muss schon auch recherchieren. Ich bin Katzenbesitzerin, noch leider keine Hundebesitzerin. Und ich muss nachschauen, aber ich sage Ihnen, das Internet ist voll. Wenn man schuldige Hunde eingibt. Meine Tochter hat mir gesagt, es gibt ganze Seiten, wo Leute schuldige Hunde posten. Und das ist wirklich total lustig. Die zeigen dann so Zähnchen und die Lefzen werden hoch und der Blick kommt ja, der so von Blick, unten vor allem nach
die
oben.
Augen, ne?
Ja.
Jetzt haben Sie, Frau Mark-Benecke, schon ein bisschen einen Spoiler gemacht, indem Sie gesagt haben, von Tieren, die ihre Herrchen fressen. Das ist ein bisschen gruselige Geschichte, ne?
Ja, für mich nicht. Ich wusste das gar nicht, dass es gruselig ist, bis ich es mal erwähnt habe. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja sozusagen als Biologe in der Rechtsmedizin dann groß geworden, weil ich da meine Doktorarbeit gemacht habe und immer auf rechtsmedizinischen Kongressen war. Und da ist das eigentlich eher so was Normales, dass die Kalorien, die halt dann vorhanden sind von den Tieren, die keinen Zugang zu Kalorien mehr haben, weil nichts mehr zu fressen da ist, dass sie dann Herrchen und Frauchen auf bestimmte Weise fressen. Zum Beispiel Katzen fressen nur die Lippen, weil das Feinschmecker sind, während Hunde auch schon mal die Hände abknabbern, aber nur bis zum Rand der Kleidung, weil sie das Herrchen noch respektieren und so. Und dann habe ich mal in der Stadtbibliothek Köln einen Vortrag über Comics gehalten. Also was ist in Comics, was stimmt, wenn man einen Horrorcomic liest und was ist nur erfundener Horror? Und da habe ich das mal erwähnt, dass eben auch Goldhamster ihre Herrchen und Frauchen essen und so. Und da war also ein Riesengestöhne im Publikum. Dann habe ich gemerkt, aha, das scheint also doch nicht so bekannt zu sein oder irgendeine kulturelle Grenze oder ein Tabu zu sein. Und deswegen dachte ich mir, dass man diese schöne Wahrheit auch ins Buch aufnehmen kann.
Herr Benecke, Sie sind ein abgebrühter Forensiker. Ja, sie kann nichts mehr schocken. Als ich das las, dachte ich schon ein bisschen, Gottmenschig, Sie haben dann aber ein humanes Bild eigentlich dazu gemalt. Ne? So ein Reh, das ein Knöchlein im Maul hat. Wie war das eigentlich? Kamen die Texte und dann haben Sie gezeichnet? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, das war genau andersrum. Also das habe ich auch noch nie gemacht in der Form. Mark-Benecke hat die Texte geschrieben, nachdem ich im Grunde fertig war mit den Zeichnungen.
Ach so.
Ja, ich habe zum Anfang wirklich eine Liste bekommen mit den Tieren und habe dann einfach losgezeichnet. Und wenn es dann aber mal so Fragen gab, also da wusste ich auch noch nicht, wie hieß das, glaube ich, Haustiere, die ihre Herrchen fressen. Da habe ich dann Mark-Benecke eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, was meinst du damit bitte? Und dann hat er mir das so ein bisschen erklärt, also dass ich manchmal dann das Verständnis dafür bekommen habe, wo es gar nicht nachvollziehbar war für mich. Aber ansonsten habe ich die Sachen gezeichnet und die Texte kamen später und das passte dann alles erstaunlich gut zueinander.
Und dann gibt es noch Vampirfledermäuse. In dem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass Sie, Herr Benecke, neben Ihren vielen Aktivitäten noch Vorsitzender der transsilvanischen Dracula-Gesellschaft sind. Da habe ich mir gedacht, aha, da decken sich also Interessen mit Vampiren und Fledermäusen.
Ja, das stimmt. Das kam aber eigentlich eher, weil meine Frau mich angesprochen hat. Ich wollte jetzt eben gar nicht so sehr auf Tiere, die mich betreffen, hinbiegen. Also deswegen habe ich auch kaum Leicheninsekten drin, außer dem rotbeinigen Schinkenkäfer und so. Aber bei den Vampiren, das fand ich schön, weil meine Frau sagte, wusstest du schon, dass bestimmte Fledermäuse sich Blutküsschen geben? Hat sie wörtlich so gesagt. Und ich so, was hat sie denn jetzt schon wieder? Und habe es nachrecherchiert und es ist tatsächlich so, dass als Brautgeschenk oder als soziales Geschenk, wenn zum Beispiel die eine Fledermaus die andere krault, dann kriegt sie ein Blutgeschenk, ein Blutküsschen, um dann eben Energie dafür zu kriegen. Und das ist deswegen spannend, weil das bei Tieren immer ganz fein ausgetüftelt ist, wie viel die sich geben, weil die rechnen in Energie, in Kalorien, in Zeit sozusagen. Und das ist also ein tolles Geschenk, viel Energie zu bekommen in Form von Blut, wenn man nur ein bisschen krault. Und dann ist das also ein unheimlich lustiges Hin- und Herspiel, wer krault wie viel und wer gibt wie viel Blut ab, sodass alle Gewinner sind. Das ist also eine soziobiologische Besonderheit, die man anhand von was Spannendem, wie ich hoffe, Blutküsschen erzählen kann.
Mhm. Ich musste in dem Zusammenhang an diesen alten Udo Lindenberg-Song denken, Null Resus Negativ. Kennen Sie den?
Nein, kenne ich nicht, obwohl ich mal auf einem Konzert von Udo Lindenberg war.
Genau, da gibt es einen schönen Vers. Und dann sprach er mich an, schmatzend und mit knirschenden Zähnen. Ach, würden Sie wohl so freundlich sein und Ihre Blutgruppe mal erwähnen?
ich weiß nicht, ob die sprechen können, die Fledermäuse.
Ihr Bild dazu sieht richtig gefährlich aus, ne? mit der Fledermaus. So, da sieht man die Zähnchen. Wenn man das Buch in Händen hält, da merkt man gleich, aber auch am Umschlag, wie viel Gestaltungskunst da drin steckt. Vorne und hinten ist so ein Tierpotpourri, das man direkt fühlen kann. Wie macht man das eigentlich?
Das ist eine Prägung. Also wir haben, um das mal zu beschreiben, den Hörern zu beschreiben, ein Band aus so einer matten Pappe, die fühlt sich schon ganz gut an. Und dann wird mit einem sehr schweren Prägeeisen die Pappe verformt, sodass die vielen kleinen Tierchen, die auf dem Cover zu sehen sind, so sagen wir einen Millimeter hervorstehen. Und das kann man dann fühlen. Dann kann man darüber streicheln, fühlt sich super an. Ach, und dann ist auch noch das Schildchen mit diesem wunderbar langen Titel, über den wir eingangs sprachen, was ich so toll finde, wenn es so ganze Sätze sind.
Die Titel, der ist noch laminiert.
Ne? Der ist eingeklebt. Der ist von Hand eingeklebt.
Echt?
Das ist nicht lackiert oder so, ja. Sondern da saßen kleine helfende Händchen und haben das eingeklebt von Hand.
Ich streichle hier gerade über die Fühlerchen. Ich glaube, das ist der Schinkenbeinkäfer. Marc Benecke, ich gehöre ja zu diesen komischen Lesern, die Literaturverzeichnisse und Fußnoten gern lesen. Und da habe ich was entdeckt, nämlich eine schon historische Schrift von Ihnen. Anno 1993, da erschien Titel Kant Rea Nat Marc Benekes zu illustrierendes Tierleben für große und kleine Leute. Da waren Sie noch gar kein Doktor. Haben Sie sich damals jetzt eigentlich den Traum erfüllt?
Ja, damals? Eigentlich schon. Ne? Also damals sollte es illustriert werden. Das sind so ganz schlechte, unfassbar schlechte Zeichnungen, schwarz-weiß von mir drin, die man hätte ausmalen können. Ich weiß nicht, ob es jemals jemand gemacht hat. Das stimmt. Also das ist wirklich ein guter Dreh. Jetzt ist endlich mein Traum wahr geworden. Hat ziemlich lang gedauert, aber so ist das mit Träumen manchmal. Und er ist schöner geworden, als ich mir ihn jemals hätte vorstellen können.
Dankeschön, dass Sie bei uns waren, Frau Menschik und Herr Benecke.
Ja, wir haben zu danken.
Wir haben zu danken, genau.
Ja, und Glückwunsch zu diesem, ja, wirklich schönen Dank. Buch. Kat Menschiks und Marc Benekes Illustriertes Tierleben. Ich kürze den Titel jetzt hier ein bisschen ab. Im Galliani Verlag ist es erschienen. Ab heute im Handel.
Straßenkritik.
Ich bin die Svenja Lippmann, ich komme aus Michelstadt und habe gerade das Buch Begin Again von Mona Kasten gelesen. Es geht um ein Mädchen, das in eine neue Stadt in Amerika zieht, um dort zu studieren und neue Kapitel in ihrem Leben einzuschlagen. Und ja, sie verliebt sich auch. Und ich persönlich, ich mag so leichte, aber echt spannende Love Stories. Und mich hat das Buch sehr gefangen.
In Michelstadt im Odenwald haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen versammelt. Svenja Lippmann war auch dabei. Und sie hat Begin Again gern gelesen, den Roman von Mona Kasten aus der Again-Reihe bei Bastei Lübbe im Taschenbuch erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In einen kanadischen Roman wollen wir jetzt schauen, geschrieben von einer Autorin, die man bislang kaum kannte bei uns, Helen Weinzweig. Im letzten Jahr erschien überhaupt das erste Buch von ihr auf Deutsch. Jetzt gibt es ein zweites. Ihr erster Roman ist das, Von Hand zu Hand, so ist der deutsche Titel, aus dem Jahr 1973. Unsere Kritikerin im Studio ist Manuela Reichert. Wer war denn diese Helen Weinzweig? Literarische Schwergewichte wie Alice Munro oder Margaret Atwood haben sie definitiv als ihr Vorbild genannt.
1915 in Polen geboren, als Kind mit 9 Jahren mit ihrer Mutter dann emigriert. Nach Kanada 2010 ist sie gestorben. Sie war mit einem Komponisten verheiratet und ihren ersten Roman, nämlich den wir jetzt hier in deutscher Übersetzung lesen können, den hat sie geschrieben, da war sie eben schon Ende 50. Also das ist eine völlig verrückte Geschichte. Vorher war sie ganz offenbar eine Dame, die nicht weiter aufgefallen ist in der Künstler-Society in Kanada. Jedenfalls weiß ich nichts davon. Und sie hat überhaupt nur 2 Romane und Erzählungen geschrieben. Und als der zweite Roman dann rauskam, war sie schon Mitte 60.
Passing Ceremony heißt das Original dieses Romans. Und dieser Titel führt eigentlich besser zum Thema als der deutsche. Es geht nämlich um eine Hochzeit. Was für eine denn?
Ja, deutschen Titel finde ich auch ein bisschen komisch, Von Hand zu Hand. Ja, es geht um eine Hochzeitsfeier, also der schönste Tag im Leben. Ne? Der erweist sich hier als ziemlich verrücktes Spektakel. Und wir nehmen teil an einer Hochzeitszeremonie von Leuten, die ganz offensichtlich genug Geld haben. Aber das ist auch das Einzige, was man sozusagen für sie sagen kann. Ansonsten ist es ein Paar, die sehen gleich aus. Die haben sich einen Anzug angezogen. Er ist schwul. Sie hatte ganz offensichtlich eine Menge anderer Liebhaber, die sie auch alle eingeladen hat und wundert sich jetzt, dass die auch alle gekommen sind. Ihr Vater kommt mit einer jungen Frau, die ist jünger als die Braut und hat ein Baby dabei. Die Mutter weint und ist ziemlich verzweifelt, trinkt zu viel, wie bei überhaupt viel getrunken wird. Also es ist irgendwie eine ziemlich verrückte Konstellation, die wir da mitbekommen. Und das wird auch auf eine sehr ungewöhnliche Weise, vor allen Dingen für damals, erzählt. Also Sex kommt vor, und zwar vor allen Dingen schlechter Sex für Frauen.
Das während der Hochzeitsfeier?
Ja, während der Hochzeitsfeier, genau, weil man kann ja in ein anderes Zimmer gehen. Und da haben die Frauen nicht so viel davon. Das schreibt sie ziemlich deutlich, also auch ein Grund, um zu weinen.
Also das Personal hört sich ja schon mal klasse an. Also das heißt, was passiert da alles noch so auf dieser Hochzeit?
Na, zum Beispiel ist es so, dass dann der Bürgermeister, der da ist und zeremoniell, und dann will man natürlich das Glas auf das Paar heben und dann sagt man, also wer jetzt, ne? In der Kirche heißt es ja immer, wenn jetzt jemand noch irgendwas dagegen zu sagen ist, möge er aufstehen. Hier sagt er, also wenn jetzt jemand das nicht möchte, soll er rausgehen. Stehen tatsächlich die Leute auf und gehen raus. So. Und das Interessante an dieser Konstellation, also das sind psychologisch stimmige, nicht unbedingt stimmige Figuren, sondern kuriose Szenen, sehr leidenschaftliche Begegnungen. Und ich fühlte mich so erinnert, es gibt ja diesen Film von Lars von Trier, Melancholia, wo man am Anfang auch so eine völlig durchgeknallte Hochzeitsfeier sieht. Mhm. Und daran fühlte ich mich erinnert, als ich das gelesen habe, nur, dass Helen Weinzweig sehr viel amüsanter und leichter und mit unglaublichem Witz und so einer hintergründigen Ironie auf ihre Figuren guckt. Ja. Und man denkt sich dann, oh Gott, diese armen beiden. Aber es stimmt gar nicht, weil am Ende ist übrigens ihre Hochzeitssuite, die sie gebucht haben, damit sie die Hochzeitsnacht da verbringen können, weil es soll ja doch darum gehen, irgendwie ein gutes gemeinsames Leben und vielleicht auch Kinder, die ist dann aber besetzt, weil sie zu spät kommen und dann müssen sie in so einer Kammer übernachten. Trotzdem hat man den Eindruck, um sie herum in dieser gutbürgerlichen Gesellschaft ist alles so schräg und so verquer, dass die beiden vielleicht eine ganz gute Chance haben.
Ich musste so ein bisschen an diese britische Komödien à la Vier Hochzeiten und ein Todesfall denken, ne, diese, mit dieser Art Slapstick-Überdrehung. Wie liest sich aber das, Manuela Reichardt? Wie schreibt denn diese Helen Weinzweig?
Die ist eine wirklich sehr moderne Autorin. Das ist wirklich verrückt, wenn man das liest, weil man hat so den Eindruck, wieso kennt man die eigentlich nicht, so wieso kannte man die nicht, weil sie eine Person, eine Autorin ist, die sehr rasant erzählt. Und ich finde, dass die durchaus so in die Reihe großer, moderner Autoren und Autorinnen gehört. Und es gibt ein sehr schönes Nachwort in dem Band. Und da erzählt derjenige, der damals ihr Lektor war, nämlich James Polk, von seiner ersten Begegnung mit Helen Weinzweig. Also die kam da 1971 ganz offensichtlich so mit Perlenkette und hatte ihr Manuskript unglaublich schön verpackt mit Schleife, ja, wo er irgendwie völlig verblüfft war, weil er war in so einem kleinen Verlag, wo man also auf Formen jetzt nicht so besonders viel Wert legte. Und dann hat sie ihm diese luxuriöse Schachtel da vorher geschickt und hatte gesagt, naja, am besten schmeißen Sie die Seiten in die Luft und dann gucken Sie mal, wie es auf dem Boden ankommt und dann packen Sie sie zusammen, das ist dann die Reihenfolge. Hat er nicht gemacht, sondern mit ihr gearbeitet. Und es gibt hier auch eine Chronologie, die sehr einleuchtet. Also es ist sehr vergnüglich und eine wirkliche Entdeckung, finde ich.
Wir profitieren von Ihnen ja, Manuela Reichardt, schon lange von Ihrer Spürnase für seltene literarische Funde. Das scheint auf jeden Fall einer zu sein. Von Hand zu Hand, so heißt der Roman von Helen Weinzweig in der deutschen Übersetzung von Hans-Christian Oeser. Erschien jetzt im Wagenbach Verlag mit 155 Seiten für 20 Euro. Manuela Reichardt hat uns das Buch ans Herz gelegt. Ihre Besprechung, die stellen wir wieder wie gewohnt online auf www.deutschlandfunkkultur.de. Es ist schon wieder Freitag und Zeit für schöne Lektüre-Tipps von Buchhändlerinnen und Buchhändlern in ganz Deutschland, fragen wir danach. Und heute sind wir mit Barbara Ternedden verabredet. Ihr gehört die Parkbuchhandlung in Bonn-Bad Godesberg. Dort ist sie am Telefon. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Im ersten Corona-Lockdown, da mussten Sie ja schließen, Frau Ternedden.
Ja.
Jetzt aber nicht. Viele Einzelhändler klagen ja zurzeit, dass dennoch weniger Kunden kämen, weil die Menschen keine Lust zum Einkaufen haben, wenn sie nicht hinterher schönen Kaffee irgendwo trinken können. Merken Sie das auch?
Ja, das merken wir auch. Und vor allem ist die Stimmung auch ziemlich mies. Die Leute sind genervt und haben auch tatsächlich auch Angst. Und Corona geht ihnen so richtig auf den Wecker.
Dann heben wir jetzt die Stimmung mit Ihren Empfehlungen, Frau Ternedden, hoffentlich. Ja. Ihre erste führt uns in die USA mit dem Roman von Ry Curtis, Chloris, der Titel. Was ist das für ein Buch und was gefällt Ihnen daran so gut?
Ja, der Titel Chloris ist der Vorname einer wirklich ungewöhnlichen Heldin, nämlich einer 72-jährigen Texanerin, die wie ein Wunder einen Flugzeugabsturz im Nirgendwo zwischen, ich glaube, Idaho und Montana überlebt. diese alte, freundliche Dame entwickelt einen unglaublichen Überlebensgeist und eine sagenhafte Widerstandsfähigkeit. Cloris schlägt sich nun tapfer durch den Wald und bekommt unerwartet Hilfe von einem jungen Mann, der in der Wildnis lebt. Also eine ganz dramatische Handlung, denn Cloris trotzt Unwettern, wilden Tieren, Feuer und Hunger. Aber es gibt auch, und das ist das Schöne an diesem Roman, sehr komische Situationen. Und sie erzählt in so einem richtig schönen Plauderton die schrecklichsten Dinge, die sie erlebt.
Cloris, der Roman von Ray Curtis, auf Deutsch jetzt im C.H. Beck Verlag erschienen. Wir bleiben englischsprachig mit Ihnen, Frau Tennetten, jetzt aber britisch mit Lolly Willows oder Der liebevolle Jägersmann. Ein Roman von Sylvia Townsend Warner, einer Autorin, die Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde. Das Buch erschien dann in den 1920er Jahren. Es war ihr erster Roman. Das hört sich in meinen Ohren stark nach einer Entdeckung an, Frau Tennetten. Ist das
ja,
so?
Ja, der Dörlemann Verlag entdeckt immer die tollsten Romane. Aber hier fand ich das ganz gut, den Übergang, weil also auch Cloris ist eine Frau, die in der Natur ihre Selbstständigkeit findet. Und das geht bei Lolly Willows auch so. Die ist nämlich Ende 40, also eine alte Jungfer, unverheiratete Tante, die mit der Familie ihres Bruders nun leben muss. Und keiner kümmert sich wirklich so nach ihren Lebenswünschen. Niemand fragt danach. Und eines Tages beschließt sie ganz spontan, London und die Familie zu verlassen und aufs Land zu ziehen und in den Kreidehügeln und Buchenwäldern ihrer neu gewählten Heimat scheint nun für sie ein selbstbestimmtes und glückliches Leben nach so langer Zeit wieder vorstellbar. Ein wunderbar lyrischer, auch feministischer Roman mit fantastischen Elementen, der auch den Wandel der Geschlechterrollen zu der Entstehungszeit irgendwie auch widerspiegelt.
Und im Dörlemann Verlag ist dieser Roman veröffentlicht. Lolly Willows oder Der liebevolle Jägersmann von Sylvia Townsend Warner. Und zum Dritten gehen wir thematisch nochmal in die USA, allerdings mit einem irischen Autor, nämlich Sebastian Barry. Der hatte vor einiger Zeit großen Erfolg mit einem Western, den er geschrieben hat. Tag ohne Ende hieß der. Und jetzt gibt es einen neuen von Sebastian Barry, 1000 Monde. Und was liegt Ihnen denn an diesem Buch so sehr, Frau Tennetten?
Ja, also ich liebe Sebastian Barry. Ich lese alle seine Romane. Es ist ein ganz bemerkenswerter Autor, weil er immer Auswanderer sozusagen zum Thema hat. Und diese beiden jungen Männer, die im 19. Jahrhundert nach Amerika gehen, finden sich im ersten Roman und man erfährt etwas über grausame Schlachten, auch gegen die indigene Bevölkerung. Und am Ende retten sie ein Lakota-Mädchen und adoptieren es. Das ist sozusagen die Vorgeschichte, ein großartiges Buch.
Sebastian Barry, 1000 Monde, so heißt sein Roman auf Deutsch. Im Steidel Verlag ist er veröffentlicht und damit haben wir sie beisammen. Die literarischen Tipps von Barbara Tennetten von der Parkbuchhandlung in Bonn-Bad Godesberg. Dankeschön, Frau Tennetten. Alles
Sehr
Gute
gerne.
Für Sie. Ein Gruß auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen. Auf bald.
Das mache ich. Tschüss.
Und damit schließen wir auch unsere Bücher für heute.